Ja, ich darf alle recht herzlich begrüßen, wünsche euch allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Denn, wie es in einem Neujahrslied heißt, die Zeiten schreiten voran und ändern sich, bleibt derselbe. Und das gilt für alle Zeiten und so auch für unsere Zeiten. Es mag sich jetzt zumindest in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges ändern oder auch vielleicht wieder zurückgenommen werden, aber der Inhalt der Predigt und unseres Glaubens ändert sich nicht. Gott sei Dank. Und deshalb heute meine Freude, hier wieder predigen zu dürfen. Wann war ich eigentlich das letzte Mal da? Ich glaube, das ist schon lange her, ne? Vor der Währungsreform. Als der Kaiser Wilhelm noch da war, ja. Ja, der Psalm 1, der passt ja auch ganz gut zum Jahresanfang. Die Psalmen wurden ja immer genannt, Gesangbuch Israels. Johann Arndt sagte einmal, was das Herz im Menschen ist, ist der Psalter in der Bibel. Es sind ja immerhin Gesänge, ich habe mir das mal so grob mal geschätzt. Das sind ja eigentlich Gesänge, die so im Zeitraum von einem Jahrtausend entstanden sind. Also zumindest ein Lied wird dem Mose zugeschrieben, der lebte im zweiten Jahrtausend vor Christus. Dann geht es weiter mit dem Psalmen Davids, der lebt im 10. Jahrhundert. Dann geht es mit seinem Sohn Salomo. Dann gibt es viele unbekannte oder uns weniger bekannte Psalmendichter. Und das geht dann so bis in die Zeit, ja, wo Alexander dem Großen, die Nachfolgereiche, also ungefähr 1000 Jahre. Und dann nochmal 2000 Jahre werden diese Psalmen gebetet, sie werden gesungen, sie werden immer wieder hervorgeholt. Und ich denke, das ist etwas sehr Solides und Bewährtes. Und so ist der Psalm 1 zusammen mit dem zweiten Psalm sozusagen das Eingangstor zu diesen Psalmen. Und dann passt es ja auch ganz gut als Eingangstor zu einem neuen Jahr. Die Predigt hat 4 Teile, 2 Lebensweisen, 2 Bilder dafür, 2 Konsequenzen und zum Abschluss auch 2 Ermahnungen bzw. Ermutigungen. Zunächst mal 2 Lebensweisen. Ich lese den Psalm aber erst einmal vor. Ich habe hier eine Übersetzung, eine neuere Übersetzung. Und dann habe ich noch eine Übersetzung von Martin Buber, einem jüdischen Religionsphilosophen, der die Psalmen sehr eng an dem hebräischen Text entlang übersetzt hat. Zunächst mal eine neuere Übersetzung. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit den Spöttern zusammensitzt, sondern Lust an der Weisung des Herrn hat und über sein Wort Tag und Nacht nachsinnt. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, es gelingt. Doch so sind die Gottlosen nicht. Sie werden vom Winde verweht wie der Spreu. Gottlose bestehen nicht in Gottes Gericht und Sünder nicht in der Gemeinschaft von Gottes Volk. Um den Weg der Gerechten sorgt sich der Herr. Doch von den Gottlosen bleibt zuletzt keine Spur. Und jetzt noch die Buber-Übersetzung. O Glück des Mannes, der nicht ging im Rat der Frevler, den Weg der Sünder nicht beschritt, am Sitz der Dreisten nicht saß, sondern Lust hat an seiner Weisung und über seiner Weisung murmelt Tag und Nacht. Der wird sein wie ein Baum an Wassergräben verpflanzt, der zu seiner Zeit gibt seine Frucht und sein Laub welkt nicht. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so sind die Frevler, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen Frevler nicht im Gericht, Sünder in der Gemeinde der Bewährten. Denn er kennt den Weg der Bewährten, aber der Weg der Frevler verliert sich. Zunächst einmal zwei Lebensweisen. Zunächst mal hier, wie es in der einen Übersetzung heißt, Gottlose und Gerechte, so übersetzt es auch Luther. Hier heißt es Frevler, Sünder und im Gegensatz dazu die Bewährten. Also man kann das so übersetzen, das hat viele Bedeutungsebenen und jede Übersetzung trifft es ein bisschen so von der Seite und ein bisschen von der Seite. Ja, also zwei Lebensweisen, die Gottlosen und die Gerechten, die Frevler und die Bewährten. Jetzt kann man fragen, was sind eigentlich die Gottlosen und was sind die Gerechten? Wenn man eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich die einen sagen, die Gottlosen sind diejenigen, die ein schäbiges Leben führen und die Gerechten sind diejenigen, die ein anständiges Leben führen. Aber da kommen wir hier etwas auf Abwege. Gottlose in der Bibel und hier auch im Alten Testament sind weniger Atheisten oder was wir heute darunter bezeichnen würden, Leute, die keiner Kirchen angehören oder keine Religionen glauben oder Atheisten sind, sondern es ist eher eine Lebensweise. Dieser Psalm ist wahrscheinlich relativ spät entstanden, also er gehört nicht zu den ganz frühen Psalmen. Der Verfasser ist auch nicht genannt, aber er wird in eine Zeit datiert, die eigentlich sehr gut auch zu dem Inhalt des Psalms passt. Wahrscheinlich war es aus der Zeit, als die Psalmen als Buch zusammengestellt wurden. Es waren ja verschiedene Sammlungen und das Psalmbuch ist sehr kunstvoll zusammengestellt. Da müsste man mal, wenn die Corona-Zeiten rum sind, mal wieder eine Bibelwoche oder irgendwas in die Wege leiten. Da gibt es einige Entdeckungen. Also der Psalm ist wahrscheinlich zu einer Zeit entstanden, als in Jerusalem und der Umgebung die heidnisch-griechische Lebensweise Einzug gehalten hat. Wir wissen, dass im Tempel Götterbilder aufgestellt wurden. Wir wissen, dass es gottlose Könige, Syrerkönige gab. Antiochos IV. War ein ganz übler Bursche, der hat, um die Juden zu ärgern, am Tempel Schweine schlachten lassen. Das war natürlich für einen Juden ein Gräuel. Der Tempel musste danach, als dieser König abtreten musste, wieder neu geweiht werden. Daran erinnert das Chanukka-Fest. Ja, Gebote wurden als rückständig beachtet. Theater wurden gebaut, wo zum Teil sehr freizügige Stücke gespielt wurden. Die Gesetze Gottes, auch die Sozialgesetze, das Erlassjahr und alle andere Sabbatgebote, Speisegebote, Reinheitsgebote wurden ignoriert. Und dann waren es Menschen aus dem Volk Gottes, die dieser Lebensweise irgendwie nachgegangen sind. Das sind diejenigen, die abtrünnig sind, die die Wege Gottes verlassen. Jetzt kann man denken, ja schön, was hat das jetzt mit uns zu tun? Am Anfang dieses neuen Jahres? Zunächst mal nicht viel. Also wir haben keine Syrerkönige, die Schweine opfern auf unseren Marktplätzen. Wir haben zwar Theater, wo auch zum Teil sehr freizügige Stücke gespielt werden, aber niemand zwingt uns, dorthin zu gehen. Und wir haben eine Trennung von Staat und Kirche. Aber jetzt macht man sich zu einfach, wenn man das einfach nur in die Zeit der Entstehung abschiebt. Denn gottlos Leben ist nicht nur ein Phänomen des ersten Jahrtausends vor Christus. Gottlos Leben, das ist ein sehr aktuelles Thema. Im Galaterbrief Kapitel 5, da schreibt Paulus, was für einen Christen, der zur Gemeinde Jesu gehört, ein Leben im Glauben bedeutet, es ist nämlich ein Leben in der Liebe. Galater 5, Vers 14. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Wir müssen nicht die jüdischen Speise- und Reinheitsgebote halten. Wir feiern heute zwar am Sabbat, aber das müssen wir nicht. können Gottesdienst auch am Sonntag feiern. Paulus hat gesagt, ihr seid frei davon. Ihr müsst nicht jüdische Gesetze halten. Aber benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für euer Leben im Fleisch, für die eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Freiheit, evangelische Freiheit, heißt kein Freibrief, ich kann machen, was ich will und es interessiert mich nicht, was daraus wird. Und jetzt kommt der Vers 14. Denn das ganze Gesetz, und das ist ja hier, was als Weisung übersetzt wird, heißt Tora. Das ganze Gesetz, die ganze Tora, der ganze Wille Gottes ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, ein Mensch, der gottlos lebt, ist ein Mensch, der aus der Liebe und damit aus der Gemeinschaft zu Christus herausgefallen ist. Und somit ist der Gerechte, das ist ja, der Gegensatz, nicht einer, der ein anständiges Leben führt oder der was Besseres ist als die Gottlosen, sondern es ist ein Mensch, der in Christus Jesus lebt und durch Jesus Christus gerechtfertigt ist. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus ein Gleichnis, dass ein Pharisäer zum Tempel kommt und betet: Herr, ich danke dir, dass ich so ein guter Christ bin, nicht so ein Gottloser wie da hinten, da stand nämlich ein Sünder. Ich danke dir, dass ich zu den Gerechten gehöre. Und der Sünder, der etwas von Ferne stand, er traute sich gar nicht näher zu kommen, er hatte den Blick gesenkt, er sagte nur einen Satz: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und jetzt kommt ein Wort aus dem Munde Jesu. Nicht dieser, der Pharisäer, ging gerechtfertigt heim, sondern der Sünder, der seine Sünde bekannt und bereut hat. Er ging gerechtfertigt in sein Haus. Ein Wort aus dem Munde Jesu. Also wir sehen mit der einfachen Unterscheidung, das eine sind die Anständigen, die samstags ihre Straße kehren, und das andere, das sind die, naja, die sitzen irgendwo in Bräungesheim im Knast. Das funktioniert nicht. Gerecht ist jemand, der in Jesus Christus gerechtfertigt ist. Paulus hätte sehr viel Grund gehabt, sich selbst zu beweihräuchern. Er hat ja viel getan für den Herrn. Aber Paulus, er sagt mal, ich könnte mich so vieler Sachen rühmen, da werdet ihr alle blass, was ich alles getan habe, für Jesus Gemeinden gegründet, Verfolgung erlitten. Aber er sagt, was ich bin, bin ich durch die Gnade. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Und so heißen die zwei Lebensweisen eigentlich, entweder sind wir Sünder in Sünde ohne Christus, oder wir sind Sünder in Christus und damit Gerechte. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel darüber nachgedacht, über die Stellvertretung, dass Jesus an unserer Stelle den Tod gestorben ist, den wir verdient haben. Aber wenn man das eigentlich mal in der Bibel genauer betrachtet, geht es nicht nur darum, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist und gelitten hat und gestorben ist, sondern dass Jesus Christus sich mit dir und mir identifiziert. Jesus leidet mit uns. Jesus trägt die Sünde, die wir zu verantworten haben, nicht nur als Fremder, sondern er trägt sie in uns und so auch für uns. Also ich hatte im letzten Jahr einige Tage, da war ich kurz am Durchdrehen und da habe ich gemerkt, Jesus ist jetzt mittendrin. Jesus sitzt nicht nur im Himmel und guckt den Corona-Wirrwarr an, er ist mittendrin und trägt diejenigen, die ihm vertrauen. Das habe ich erlebt im letzten Jahr und nicht nur einmal. Und ich hoffe, du auch. Also, es gibt zwei Lebensweisen. Entweder bin ich Sünder, der in Sünden lebt, ohne Gott, ohne Jesus, oder ich bin Sünder, der in Christus Jesus ist und gerecht ist in ihm. Es gab früher den Spruch, lebe bewusst, lebe mit Jesus. Könnte man das eigentlich auch wieder mal aufleben lassen. Ja, dann kommen zwei Bildworte, die das veranschaulichen. Es geht eigentlich immer um dasselbe. Die Bibel spricht ja viel in Bildern, damit wir es uns besser behalten können, damit wir Anschauung haben. Und der Psalm sagt, derjenige, der mit Jesus und in Jesus lebt und in ihm gerecht ist, man kann auch sagen, in Ordnung ist, geliebt ist. Vielleicht sitzen auch Leute hier, die sich ungeliebt fühlen. Gerecht in Christus zu sein, heißt, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Gott sagt Ja zu dir. Und wenn du zu dir Nein sagst, dann sagt dir Gott, sagt Ja zu dir. Und dann darf ich nicht so schnell sagen Nein. Wer sein Leben mit ihm ausrichtet, nach ihm ausrichtet und in ihm lebt, der gleicht einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Ich habe hier extra ein Bild auch reingelegt von Bäumen an einem Bach gepflanzt. Das ist natürlich im vorderen Orient nochmal ein ganz anderes Bild. Dort gibt es viele Wüsten, Trockenzonen. Und hier ist es überlebenswichtig, dass man an Wasserbächen oder an Wasserquellen gepflanzt ist. Der Frucht bringt zu seiner Zeit, ein wunderbares Bild. Und jetzt stell dir dein Leben vor, vielleicht sagst du, ich bin nichts mehr, ich bin so alt, ich kann nicht mehr so das leisten, was vielleicht von mir verlangt wird, oder ich bin zu unbegabt, oder ich bin zu schwach, dies ein oder andere zu tun. Die Bibel sagt, wenn du in Christus bist, bist du wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ich habe mal in einem Andachtsbuch gelesen, die Aufgabe von Christen sei es, Frucht zu bringen. Das steht aber nirgends. Die Aufgabe von uns Christen ist nicht, Frucht zu bringen, sondern, wie es vorhin auch in der Lesung hieß, am Weinstock bzw. hier am Wasser zu bleiben. Und dann kommt die Frucht von selbst. Und dann heißt es hier, dieser Baum ist am Wasserbächen gepflanzt und alles, was er tut, gelingt. Da bin ich hängen geblieben. Stimmt das denn überhaupt? Alles, was er tut, das gelingt? Also wir müssen ja nicht nur in anderes Leben hineingucken, wir können ja in unser eigenes Leben hineingucken. Wer kann denn von seinem Leben auch als Christ sagen, alles, was ich gemacht habe, ist gelungen? Es ist ja auch vieles schiefgegangen, auch im Leben von Christen. Aber alles läuft darauf hinaus, auf die Verbindung mit Jesus Christus. Wenn ihr von der Predigt nichts mitnehmt als das, ich bleibe in ihm und er in mir, dann habt ihr die Hauptsache verstanden. Es geht hier nicht darum, dass wir unser Leben betrachten und gucken, sind wir gerecht oder nicht. Gelingt alles, was ich tue oder nicht, sondern dieses Gelingen hat eine größere Dimension als unsere kleinen oder größeren Pleiten, Pech und Pannen im Alltag. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge, auch die uns schiefgegangen sind, zum Besten mitwirken. Ich sah kürzlich eine interessante Sendung über einen Geigenbaumeister, der auch übrigens gläubig ist. Er baut exzellente Geigen, die größten Meister der Zunft spielen seine Geigen. Und er hat sein Atelier gezeigt im Bibel-TV. Und dann hat er das gesagt, das Holz kommt aus ganz hohen Bergregionen in Südtirol. Und das ist deshalb so, weil das Holz dort sehr langsam wächst und die Bäume sind nicht gerade, die sind krumm und dann wird dieses Holz gesägt und kommt in seine Werkstatt und dann sagt er, dieses Holz hat es in sich. Das ist krumm und manchmal sind noch Äste drin. Und dann sagt er, jetzt darfst du nicht den Fehler machen und gegen das Holz arbeiten, sondern die Meisterhand zeigt sich, dass ich mit dem Holz arbeite und dann wird aus dem krummen Holz unter der Meisterhand ein wunderschön klingendes Instrument. Und so können wir, glaube ich, diesen Vers verstehen. Alles, was er tut, das gelingt. Wir sind ein Meisterwerk aus der Hand des Meisters. Die einzige Bedingung ist nur, dass man sich in die Hände des Meisters begibt. Und wenn du in der Hand des Meisters bist, kannst du sicher sein, dass er aus dir ein Meisterstück macht. Ich habe oft gesagt, was bin ich für ein krummes Holz? Ach du lieber Himmel, das wird ja, da guckt man sich natürlich andere Leute an, bei denen scheinbar alles so klappt. Denk dran, wenn du unter der Hand des Meisters bist, macht er auch aus einem krummen Holz ein wunderbares Instrument zu seiner Ehre. Also ein Baum an Wasserflächen gepflanzt, ein wunderschönes Instrument unter der Hand des Meisters. Und am Anfang heißt es, Glück zu beglückwünschen ist derjenige. Also eine Gratulation wird ausgesprochen, wer auf diesem Weg unterwegs ist, mit in und in Jesus und er in dir. Das zweite Bild ist das, was dem, der ohne Gott lebt, entspricht. Wer ohne Gott lebt, der gleicht Spreu vom Winde zerstreut. Und ich habe das mal gesehen, ich kenne das einige noch, es gibt diese Dreschflegel, heißen die. Und dann wird das Weizen, wenn das geerntet ist, wird dann auf der Tenne und auf dem Dreschboden ausgelegt. Wenn ich jetzt was Falsches sage, dürft ihr mich nachher auch korrigieren. Und dann wird mit dem Dreschflegel da drauf gehauen. Da muss aber Wind dadurch gehen, denn die Spreu wird hochgewirbelt und der Wind trägt die weg und zurück bleibt der Weizen. Und jetzt wird dieses Spreu mit denen verglichen, die ohne Gott leben. Und ich muss mal was sagen, obwohl ich kein jetzt Prophet bin, der jetzt die Zeitgeschehnisse bis ins Letzte durchblickt. Es wurde immer gefragt, die Kirchen haben doch auch was zu Corona zu sagen. Das ist sehr schwer, weil wir nicht immer alles so durchblicken, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber je länger das dauert, desto mehr habe ich den Eindruck, dass dieses Virus zumindest etwas Gerichtliches hat. Ich sage nicht, dass es eine Strafe ist, weil dann wären wir alle, würden wir sterben wie die Fliegen, wenn Gott uns bestrafen würde. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Aber es hat etwas Gerichtliches. Es ist wie so eine Art Heimsuchung. Ich habe das jetzt in der Adventszeit gemerkt. Das war ja ein Treiben und ein Firlefanz, was da an Advent und Weihnachten getrieben wurde. Und jetzt waren die Straßen still. Ich musste an Eichendorf denken. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Dieses Jahr hatten wir es mal sogar in Städten wie Frankfurt. Aber auch ein bekannter Prediger, der ein bisschen mehr Durchblick hat als ich, sagte, die Resonanz lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Also eine Erweckungsbewegung ist es zumindest bis jetzt noch nicht geworden. Im Gegenteil, viele ziehen sich eher zurück. Oder, das ist ja noch das Schlimmste, sie schwirren einsam und haltlos dahin. Ich habe jetzt gelesen, dass die Zahl der depressiven Erkrankungen sprungartig zugenommen hat. Und ich bete jeden Morgen, gerade speziell für diese Menschen, dass sie jetzt eine Bibel nehmen. Hier gibt es Gideon-Bibeln, die gibt es überall umsonst. Oder mal einen Evangeliumsrundfunk oder eine Sendung ansehen und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich hatte bevor dem Lockdown ein Gespräch mit einem Ehepaar, da löst sich gerade alles auf, beruflich, familiär. Kann man sich ja vorstellen, der Mann verliert jetzt wahrscheinlich die Arbeit, dann sind vier Kinder, die noch teils in die Schule gehen, teils studieren. Die Ehe ist am Krachen, am Auseinandergehen. Niemand kennt diese Leute hier, deshalb kann ich es auch erzählen. Aber, und dann habe ich gesagt, ich habe was für euch, das Evangelium gesagt, es gibt einen Halt. Und dann habe ich denen Hinweise gegeben im ERF, gibt es die Sendung Mensch, Gott, und da erzählen Leute wie ihr, was sie erlebt haben. Guckt doch mal sowas. Ich habe noch ein paar Predigten empfohlen, die auch laufen. Und wenn irgendwelche Sachen sind, schreibt mir, ruft mich an. Das ist jetzt schon 2 Monate her, ich habe bis heute noch nichts gehört. Vielleicht frage ich demnächst mal nach, aber man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Druck macht. Spreu, die der Wind verspreut. Und es muss nicht sein. Denn die Konsequenzen sind, wenn ich gottlos lebe, werde ich auch ohne Gott sterben und die Ewigkeit auch ohne Gott verbringen. Das ist die Hölle. Ohne Gott die Ewigkeit zu verbringen. Und das ist der Himmel, mit Jesus die Ewigkeit zu vollbringen. Martin Luther wurde mal gefragt, bist du bereit für Jesus auch in die Hölle zu gehen? Und dann sagt Martin Luther, wenn Jesus mitgeht, bin ich sofort bereit dazu, denn wenn Jesus da ist, ist die Hölle keine Hölle mehr, sondern es ist das Reich Gottes. Also ist es so, du kannst deinen Einkaufswagen, du kannst ins Mediamarkt gehen, wenn er wieder auf hat. Du kannst dir 2 Einkaufswagen holen. Du kannst die vollräumen mit irgendwelchem Zeugs, die du dir gar nicht leisten kannst. Da wird dich keiner dran hindern. Aber am Ende ist die Kasse. Und dann wird sich zeigen, ob das, was du in deinem Einkaufswagen gehabt hast, dir angemessen war oder nicht. Und so gibt es 2 Wege, und das muss auch gesagt werden, wie Spreu, die der Wind verspreut. Dieser Weg Gottes, dieser Weg ohne Gott, führt in den Abgrund. Es heißt hier, der Weg, der Frevler verliert sich. Luther sagt, der Weg der Frevler vergeht. Wie Spreu, die der Wind verspreut. Und das andere, und da bete ich auch dafür, dass Menschen sehen, wie schön es ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist, auch wenn man auf sein Ziel guckt. Ich habe jetzt als positive Sache ein Zeugnis gesehen, das war auch in ARD und in manchen dritten Programmen. Ein junger Mann, er ist 23 Jahre alt, Philipp, hat einen Tumor im Endstadium. Und er ist gläubiger Christ, er geht seinen Weg mit Jesus und er gibt Zeugnis von seinem Glauben. Und das Schönste, was er gesagt hat, er sagte, ich hoffe, dass Jesus mich heilt. Aber er sagte, wenn Jesus es nicht tut, dann wird er mich heilen, wenn ich dann drüben ankomme. Ich bin auch bereit zu gehen. Das heißt, sterben ist für mich keine Katastrophe mehr. Er sagte eigentlich auf die Frage, die Reporter wundern sich ja, wie jemand sowas sagt. Er sagt, das Einzige, was mir leid tut, sind meine Angehörigen, die ich zurücklassen muss. Aber für mich selber habe ich keine Angst. Und er bringt das sehr, sehr glaubwürdig mit einem Strahlen im Gesicht drüber. Und ich hoffe und bete, dass das jetzt auch in diesen Zeiten viele junge Leute auch mal gucken und mal sehen, dass der Glaube kein Geschwätz ist und nicht irgendwas aus dem Mittelalter, sondern durchträgt, auch gerade in Krisenzeiten. Und wenn jemand einen Tumor im Endstadium hat, dann machst du keine Sprüche mehr. Und im ARD, die haben das alles dokumentiert, das ist keine Fake News, das ist wirklich so, wie er sagt. Und jetzt zum Schluss, eigentlich das Wichtigste, dieser Psalm ist nicht nur geschrieben, um uns die 2 Wege aufzuzeigen, sondern ich glaube, in diesem Psalm, dieser Psalm ist vielleicht sogar deshalb geschrieben, um gerade beim Eingang in das Psalmbuch eine Mahnung oder auch positiv eine Ermutigung auszusprechen. Predigt ist gleich fertig, aber hört noch mal gut hin. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, ich bin jetzt zufällig hier im Gottesdienst gelandet, aber eigentlich bin ich schon lange weg von Jesus. Vielleicht bin ich noch Mitglied in der Gemeinde oder in der Kirche, konfirmiert, aber mein Herz ist weit weg von Jesus Christus. Ich kann nicht sagen, dass ich in ihm bin und er in mir. Ich bin vom Weg abgekommen. Bin ich jetzt wie Spreu, die der Wind verstreut, dann gibt es eine gute Nachricht für dich. Diese Erkenntnis ist schon Gott gewirkt. Und denk an den verlorenen Sohn, der war so weit weg vom Vaterhaus, so weit konntest du gar nicht weglaufen. Als er im Schweinestall gelandet ist, ging er in sich und sagte, ich will umkehren und wieder in mein Vaterhaus zurückkehren. Ich will als Tagelöhner arbeiten. Und dann macht er die beglückende Erfahrung, dass der Vater ihm schon entgegenläuft, auf ihn wartet und ihn wieder in seine Arme nimmt. Also wenn du bist treu wie der Wind verstreut, dann bleib es nicht. Kehr wieder um und du wirst wieder aufgenommen. Ich würde mal so sagen, nicht nur als wäre nichts geschehen, sondern es gab ja sogar noch ein Willkommensfest für den verlorenen Sohn. Und das andere, vielleicht bist du einer von denen, die sagen, Gott sei Dank bin ich auf den Wegen Gottes unterwegs. Jesus lebt in mir, ich bin in ihm. Ich gehöre zu den Gerechten, die gerecht sind in ihm. Dann lass dir am Anfang des neuen Jahres ein ernstes Wort vom Apostel Paulus zusagen. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Und das gilt für alle. Selbst wenn du 50 Jahre mit Jesus unterwegs bist, das heißt nicht, dass du nicht fallen kannst. Es ist eine Mahnung, in ihm zu bleiben. Genau wie Jesus in Johannes 15 sagt, bleibt in mir und ich in euch. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, was irgendeine Bedeutung für die Ewigkeit hätte. Und dieses bleibt in ihm ist etwas, was wir auch sorgfältig hüten müssen. Denn ich will gerade zum Schluss auf eine Sache hier im Psalm aufmerksam machen, dass dieses von Jesus abfallen meistens nicht so geht, dass du von heute auf morgen weg bist. Ich lese nochmal den Vers 1. O Glück des Mannes, der nicht ging im Rat der Frevler, der den Weg der Sünder nicht beschritt und am Sitz der Dreisten oder der Gottlosen nicht saß. Das heißt, hier ist so ein Dreischritt beschrieben. Ein Dreischritt, der vom Glauben, von der Verbindung mit dem lebendigen Gott wegführt. Erst heißt es, befolge einen Rat. Dann heißt es, gehe einen Weg mit. Und dann heißt es, er sitzt da, wo die Spötter sitzen. Also es geht ganz einfach los, man holt sich einen Rat, man befolgt den, auf einmal läuft man mit einem mit und auf einmal sitzt man und das Sitzen heißt, man hat Gemeinschaft mit den Spöttern. Und da kann sich niemand davor sagen, ich bin davor gefeit. Ein Missionar erzählte einmal, dass er im Dschungel war in Thailand und hatte schreckliche Zahnschmerzen. Es war aber weit und breit kein Zahnarzt da. Und da kam ein Medizinmann zu ihm aus dem Dorf und er hat ihm einen Stein gegeben und er hat gesagt, lege den Stein auf diese Stelle und dann werden deine Schmerzen vergehen. Das hat er dann auch in seiner Not gemacht. Er hat den Stein draufgelegt, die Schmerzen waren weg. Aber eine merkwürdige Unruhe hat sein Leben bemächtigt. Und auf einmal merkte er, dass er mit diesem Stein auch Mächten, Tore und Türe geöffnet hat, die nicht von Gott kommen. Dann hat er diesen Mächten Absage erteilt und er sagt, im selben Moment kamen die Schmerzen wieder. Das war übrigens der Missionar Dietsch, vielleicht kennen den noch einige, von der Marburger Mission aus Thailand. Er hat das einmal, ich habe es selbst mitbekommen, als er es erzählt hat. Jetzt kann einer sagen, gut, das ist ja auch im Dschungel, aber es gibt so manches, deine Ehe läuft nicht gut, ach, da ist die nette neue Kollegin, ja, man kann doch mal mit der mal ein bisschen plaudern und auf einmal plauderst du nicht nur, dann läufst du mit der, vielleicht sogar fährst du sogar mal heim und dann fährst du sie nicht nur heim, dann übernachtet man auf einmal da. Jetzt könnte man noch ganz viel andere Beispiele nennen. Einmal ist keinmal, aus keinmal mit mehrmal und aus mehrmal wird immer. Das gilt nicht nur für Seitensprünge, das gilt nicht nur für fragwürdige Heiler, das gilt auch für Betrügereien in der Firma, das gilt für Streitigkeiten in der Familie, das gilt für Hassmails im Internet, wo leider auch viele Christen unterwegs sind, wie ich immer wieder sehe. Deshalb höre auch die Mahnung im Psalm 1. Wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Oder ich sage es mal positiv, pflege die Gemeinschaft mit dem Herrn. Pflege die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wenn dir der Herr groß wird und Jesus Christus in deinem Leben Raum gewinnt, dann wirst du gefeit sein davor, von ihm wegzugehen und vor allen Dingen auch weg zu wollen. Ich möchte keine Spreu sein, sondern ein fruchttragender Baum sein und bleiben. Und ich schließe mit einem Vers aus einem meiner Lieblingslieder, wer nur den lieben Gott lässt walten. Da heißt es in der letzten Strophe, sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, dann wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Amen.